Schönen guten Tag, dies ist eine neue Ausgabe des Ping-Podcasts Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir uns jetzt ja auch aus vielerlei aktuellem Anlass in den letzten Folgen sehr stark um Rechtspolitik und Verfassungsfragen gekümmert haben, machen wir heute mal wieder einen Ausflug in, ja, ich würde sagen, die Welt der Betroffenen, nämlich der Künstler. Und ich freue mich ganz besonders heute zu begrüßen am anderen Ende Paul van Dyck. Hallo Paul. Paul, für diejenigen, für die Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht so in elektronischer Musik zu Hause sind, darf ich dich kurz vorstellen. Du machst seit 30 Jahren elektronische Musik, also jedenfalls, wenn man hier Berliner ist, kennt man dich seit 30 Jahren, weil du seit 30 Jahren erfolgreich auflegst und das nicht nur in Berlin und nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich jettest du durch die ganze Welt in normalen Zeiten. Aber die Zeiten sind ja im Augenblick nicht normal und darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Wie war das denn so für dich im März, als das ganze Thema begann?
Na, ich hatte das Glück, quasi noch eine komplette USA-Tour machen zu können. Im Februar kam dann zurück und dann sollte es eigentlich in Europa losgehen. Wir haben auch noch an einem Freitag München gemacht, an einem Samstag Amsterdam und dann war's das. Am folgenden Wochenende wäre es dann eigentlich weitergegangen in Russland, aber da war dann schon klar, da werden wir nicht mehr hinkommen und haben dann uns relativ schnell mit dem Veranstalter so geeinigt, dass wir in einen Club gehen werden in Berlin und das Ganze live dann dort nach Moskau streamen und das war dann so der Einstieg in das, was jetzt so stattfindet oder vielmehr nicht stattfindet.
So ein ganz bisschen gab es im Sommer noch mal wieder Gelegenheiten, jedenfalls hier in Berlin. Da warst du auch hier und da.
Genau, wir haben dann eben basierend auf den Erfahrungen aus diesem Stream, den wir da gemacht haben, uns überlegt, sowas dann eben regelmäßig zu machen, gerade auch in der Zeit, wo die Leute zu Hause sitzen und nicht so genau wissen, was passiert hier eigentlich gerade. Das war ja auch im März in der Tat so, dass alle Leute ein bisschen verschreckt waren. Und insofern haben wir dann eben diese Sunday Sessions ins Leben gerufen. Von denen haben wir dann über den Sommer, als es dann möglich war, auch die ein oder andere mit Publikum gemacht, wobei man eben doch sagen muss, natürlich mit den entsprechenden Beschränkungen, dass die Leute mussten sitzen. Also es war schon eine sehr eigenartige Sache, mehr oder weniger vor den Leuten, die man sonst vor sich rumspringen sieht, zu stehen, Musik zu spielen, die einen normalerweise mitreißt und die Leute dürfen nicht mal aufstehen. Wir haben dann noch das große Glück gehabt, als dann eben auch die Möglichkeiten waren, dass es quasi eigentlicherweise unsere Ibiza-Brand, eine Veranstaltung zu machen in der Wohlheide in Berlin, allerdings eben mit einer Kapazitätsbeschränkung auf 2000 Leute, wohlgemerkt, da gehen so 17.000, 18.000 Leute rein, auch mit dem entsprechenden Hygienekonzept und haben dann dort eben eine Veranstaltung umgesetzt. Das war auch das letzte Mal, dass ich dann entsprechend vor Publikum war bisher.
Deine Prognose, wann du wieder vor Publikum stehst?
Wenn ich das wüsste. Also das Problem ist ja, und das ist, glaube ich, auch die große Schwierigkeit, die wir eben in unserer Branche haben, dass es werden keine Perspektiven aufgezeigt. Es werden relativ viele Sachen beschlossen, umgesetzt, aber natürlich immer mit so einem Ansatz, wir machen das jetzt erstmal und dann schauen wir mal wieder. Und wir haben jetzt ja natürlich auch gerade mit diesem November-Lockdown erlebt, dass gerade Branchen wie zum Beispiel die Gastronomie oder die Eventbranche, die sich eben wirklich darauf eingestellt haben, die eben wirklich Hygienekonzepte realisiert haben, wo man auch nachvollziehen kann, dass da eben im Zweifelsfall sehr, sehr wenige, wenn überhaupt Infektionen herkommen. Also ich kann sagen, von Schein zum Beispiel, da ist nicht einer, hat sich dort in irgendeiner Art und Weise infiziert und wir würden das wissen, weil wir haben natürlich jeden Einzelnen registriert und hätten das natürlich entsprechend auch dann ans Gesundheitsamt melden müssen, beziehungsweise die hätten sich bei uns gemeldet. Und insofern ist es natürlich so, dass jetzt eben doch gerade eben eine Branche, und da gehört die Hotellerie genauso dazu, die eben auch auf der einen Seite investiert hat, auf der anderen Seite aber auch darauf angewiesen ist, tatsächlich etwas zu machen, eben jetzt wieder ausgebremst worden ist. Und insofern fehlt da eben eine Perspektive. Insofern ist dann natürlich dann auch so ein bisschen, ich möchte es nicht als Angst vor der Zukunft darstellen, aber es ist natürlich schon so, dass man sich fragt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann es nicht sagen. Also ich hoffe, dass es schneller und geht und bald ist. Jetzt auch gerade mit den neuen Informationen, die man hat, dass eben dieser Impfstoff jetzt, dass es jetzt mittlerweile 2 gibt, die da wohl wirksam sind, die man einsetzen kann. Und da hoffe ich natürlich, dass dann eben auch da dann wieder was geht, weil wie gesagt, Kunst, Kultur, Entertainment, das ist eben schon auch sehr essentiell für unsere Gesellschaft. Es ist nicht immer nur so, dass es von den Politikern als Kitt der Gesellschaft bezeichnet werden kann, wenn die Sonne scheint, sondern auch jetzt in dieser Zeit ist es so, dass es essentiell ist irgendwie. Und man merkt ja auch im gesellschaftlichen Gefüge, dass es da ganz schön rappelt. Und vielleicht ist dann es wirklich auch wieder an der Zeit, dass eben Leute sich eben auch, sagen wir mal, ja, aus sich herausgehen können in einem Event-Szenario oder eben auch Kultur genießen können. Das ist ja alles momentan nicht möglich.
Jetzt wird uns ja gesagt, wir sollten jetzt doch alle in unserem Freizeitverhalten zurückstecken, damit die Wirtschaft weiter laufen kann. Was denkst du, wenn du sowas hörst?
Also ich finde, wir haben natürlich alle gemeinsam, die wir hier in unserer Gesellschaft aktiv sind, auch für uns gemeinsam eine Verantwortung. Insofern, wenn es denn klar ist, und das ist, wie gesagt, das ist für mich auch ein Punkt, wenn es denn klar ist, dass von unserem Freizeitverhalten eine Gefahr ausgeht für irgendwen, dann muss das natürlich auch entsprechend so sein, dann muss es eingeschränkt werden. Deswegen sind ja auch die veränderten Hygienekonzepte entstanden, deswegen sind die eingehalten worden, deswegen sind die durchgesetzt worden. Aber mir wird zum Beispiel eine Sache nicht so ganz klar, wenn gesagt wird, wir haben 75% der Infektionen sind nicht nachvollziehbar. Und dann wird im Zweifelsfall ein Teil der Gesellschaft, und nämlich der ganze Kunst- und Kultur- und Eventbetrieb, all das wird dann irgendwie quasi abgeschaltet. Und 2 Wochen, 3 Wochen später sieht man, dass sich an den Infektionszahlen eigentlich nichts verändert hat. Da muss ich doch sagen, okay, haben wir vielleicht das Verkehrte, den verkehrten Teil der Gesellschaft runtergefahren. Weil es macht ja eigentlicherweise keinen Sinn. Also wenn wir nicht mehr aktiv sind, die wir quasi die Gefahr darstellen sollen und dennoch irgendwie ist aber das ähnliche Infektionsverhalten da, dann muss man natürlich sagen, vielleicht muss da irgendwie noch mal ein bisschen anders agiert werden. Und wie gesagt, relativ viele dieser Maßnahmen sind auch für mich auch von einer gewissen Logik her einfach nicht nachvollziehbar. Und da scheine ich ja auch nicht der Einzige zu sein. Ich kann mich an einen Artikel in einer Tageszeitung erinnern, wo eben auch drüber stand, dieser Lockdown kann nur erfolgreich sein, wenn die Deutschen ihre Logik abschalten. Und das ist, glaube ich, auch eine große Gefahr, die wir da haben, wenn eben nicht transparent erklärt wird, warum müssen welche Maßnahmen sein, werden die Leute letztendlich auch ein Stück weit müde, diesen zu folgen. Und darin sehe ich eben eine sehr, sehr große Gefahr. Und wie gesagt, das, was bei uns mittlerweile auch im gesellschaftlichen Zusammenleben irgendwie, wie es da rappelt und rumpelt, das hätte man sich vor 12 Monaten nicht gedacht.
Wenn du sagst, die Logik leuchtet dir nicht ein, was sind das so für Beispiele, die du da so im Sinn hast?
Na, ein Beispiel zum Beispiel, nehmen wir einfach mal, wenn man sagt, dass das Infektionsgeschehen auch momentan gerade in privaten Rahmen da eine Problematik ist, dann macht es doch gerade keinen Sinn, die Leute eben in diesen privaten Rahmen zu drängen, weil Bars, Restaurants und Clubs und alle zu sind. Genau in einem Club, in einer Bar, in einem Restaurant wird doch diese Anwesenheitsliste irgendwie geführt. Da kann man doch genau nachvollziehen, wer war da und wie kann man dann oder so kann man dann natürlich auch entsprechend so einen Infektionsverlauf nachverfolgen und gucken, wer müsste sich gegebenenfalls eben selber auch nochmal in Quarantäne begeben. Das kann man eben nicht, wenn die Leute jetzt dann einfach, sagen wir mal, in den Supermarkt gehen, sich was zu trinken kaufen und dann entsprechend zu Hause einfach feiern. Und da stimmt es für mich mit der Logik nicht. Also da würde ich wesentlich, würde es für mich wesentlich mehr Sinn machen, eben gerade auch mit der Event-Kulturbranche gemeinsam quasi Wege zu finden, wie man eben das auf den richtigen Weg bringen kann. Und das ist eben nicht der Fall. Uns wurde eben allen gesagt, das und das und das sind die Hygienemaßnahmen, das müsst ihr umsetzen. Restaurants haben Geld investiert in Heizpilze, in Plexiglasscheiben und noch und nöcher. Und jetzt wird ihnen irgendwie wieder die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, weggenommen. Und das ist natürlich letztendlich dann für mich als Musiker relativ ähnlich. Wenn Veranstaltungsräume nicht offen sind, dann kann ich als Musiker letztendlich eben auch nicht performen. Heißt in dem Moment natürlich auch keinen Umsatz generieren. Heißt im Umkehrschluss, dass Leute wie mein Lichttechniker, wie mein Tourmanager, mein ganzes Umfeld letztendlich nicht an dem partizipieren, was wir normalerweise irgendwie gemeinsam machen und das ist natürlich schon so. Und wenn man dann eben auch noch nicht mal die Aussicht hat, wann könnte es wieder weitergehen, wann passiert es oder eben da auch entsprechende Maßnahmen sind, die wirklich auch effektiv unterstützend helfen, dann ist es halt eben wirklich auch problematisch und dann ja, entwickelt man auch eine Form von wie gesagt, ich würde es nicht Angst vor der Zukunft nennen, aber es ist schon so, dass man sich eben fragt, okay, wo geht die Reise hin?
Jetzt höre ich immer mal wieder so von Gastronomen aktuell, jetzt ist diesen November, aber auch von den ja schon viel länger geschlossenen Clubs. Naja, also solange die Förderprogramme da sind und man hier so von Programmen wie der Soforthilfe in Berlin doch auch versorgt wird, um über die Zeit zu kommen, könne man eigentlich ganz gut damit leben. Was hörst du, wenn du solche Sachen hörst oder merkst, dass da vielleicht auch gar nicht so eine große Neigung bei manchen der Location-Betreiber ist, jetzt sich da für eine vernünftige, mit Hygienekonzepten ausgestattete Öffnung einzusetzen?
Naja, die Problematik ist ja nicht nur auf die Veranstaltungsräume beschränkt, sondern es geht ja, wie gesagt, auch um die ganzen Leute, die eben ringsrum an einem solchen Event letztendlich mitarbeiten. Also das geht ja wirklich vom Social-Media-Team irgendwo in dem Büro, die jetzt vielleicht bei dem Event selbst gar nicht sind, bis hin zu den Sicherheitsleuten und so weiter und so weiter. All das ist natürlich davon quasi nicht abgedeckt und insofern ist es natürlich ein bisschen kurz gedacht, wenn man einfach sagt, man unterstützt jetzt die Venues. Das Problem ist, dass irgendwann sind dann keine Künstler mehr da, die gegebenenfalls irgendwann in diesen Venues irgendwie performen könnten. Und diese ganzen Unterstützungsmaßnahmen, das ist alles super und das ist auch toll, dass es die Möglichkeiten gibt. Aber die sind natürlich im Zweifelsfall nicht so umfänglich wie für jemanden, der eben gegebenenfalls eigentlicherweise viel, viel gearbeitet hat. Nehmen wir mal meinen Tourmanager irgendwie, der mit seiner Familie gemeinsam irgendwie in ein Haus ziehen will und so weiter und so fort und jetzt eigentlich gar nichts hat. Und das sind eben Probleme, wo man sagen muss, da hilft jetzt in dem Moment nicht irgendeine Venue, vielleicht finanziell zu unterstützen, sondern da geht's eigentlich ein Stück weit weiter. Und mein Ansatz ist da auch in dem Moment eher der, ich möchte gar nicht unbedingt vom Staat unterstützt werden. Ich möchte vielmehr die Möglichkeit haben, wieder arbeiten zu können. Und es gibt, und das ist für mich, wo ich so ein bisschen ein Problem sehe in der öffentlichen Wahrnehmung, die ich fast auch, wenn ich mir jemanden wie unseren Bürgermeister Müller oder auch einen Jens Spahn oder einen Söder anhöre, es ist gar nicht gewollt, dass Sachen, die möglich sind, gemacht werden. Sondern da wird ganz einfach gesagt, das ist jetzt nicht die Zeit und basta. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat für mich dann wenig mit einem kosmopolitischen Staat zu tun, in dem ich eigentlich dachte zu leben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist mir völlig egal, ob ein Söder denkt, dass es ein schlechtes Signal an wen auch immer ist, dass die Bundesliga wieder spielt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das im Gegenteil. Ich finde das ein sehr, sehr positives Signal, dass die Bundesliga aktiv ist. Und wenn die Bundesliga als solche, wenn die DFL ein Hygienekonzept hat, was von Fachleuten abgesegnet worden ist, dann können die spielen, dann dürfen die spielen und dann sollten die sogar spielen und dann sollte es auch politisch gewollt sein, dass da wieder ein Stück weit Normalität in unser Leben zurückkehrt. Und wie gesagt, Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass irgendjemand an irgendeiner Stelle die Gefährlichkeit von Covid-19 irgendwie herabspielen würde. Es geht einfach darum, dass es eben offensichtlicher Konzepte und Möglichkeiten gibt, die von Virologen, von Hygienikern abgenommen worden sind. Und da in diesem Rahmen etwas zu machen, das muss auch gewollt sein. Und gerade im Bereich Kunst und Kultur und Sport ist das im Zweifelsfall etwas, was ich auch als essentiell empfinde für unsere Gesellschaft.
Hast du eine Erklärung dafür, warum man eigentlich gar nicht so richtig darüber spricht, welche Vorstellungen man hat, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen denn eigentlich Kultur und Events wieder möglich sein sollen?
Sagen wir mal so, da kommt man natürlich relativ schnell auf eine Gedankenebene, die es vielleicht nicht unbedingt wert ist, irgendwie da weiterzugehen. Ich muss schon sagen, dass die ein oder andere Kehrtwendung des ein oder anderen Politikers doch recht klar mit politischen Ambitionen verbunden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn nicht gerade der CDU-Vorsitz zur Wahl stünde und wenn nicht gerade auch im nächsten Jahr eine Bundestagswahl wäre, wären wahrscheinlich die ein oder anderen Politiker mit anderen Konzepten auch wesentlich williger, wieder ein normales Leben in unserem Land zu ermöglichen.
Könnte es sein, dass man letztlich auch als Teil so der Kulturszene und Welt, in der du dich bewegst, dann, dass sich jetzt herausstellt, dass man da doch einer gesellschaftlich einer Minderheit angehört?
Ich würde es einfach mal anders formulieren. Ich glaube, dass gegebenenfalls auch gerade was jetzt den Bereich der elektronischen Musik betrifft, dass man vielleicht mal darauf hinweisen sollte, dass dieses positive, kosmopolitische, offene Bild, was Deutschland in der Welt hat, maßgeblich in den letzten 30, 25 Jahren über elektronische Musik in die Welt hinaus transportiert worden ist. Es ist der größte Kulturexport. Das ist der Grund, warum viele, viele Leute nach Deutschland kommen. Und das ist ein so tolles, positives Bild. Das gehört letztendlich zu Deutschland. Und deswegen sind wir eben auch Teil der Gesellschaft. Und im Übrigen, irgendwie, weil das ja auch so ein Stück weit oftmals so hingestellt worden ist, es geht ja nicht nur darum, irgendwie, dass man sich wie der ein oder andere, der da gegebenenfalls auf eine der Mittelmeerinseln fliegt und sich dann am Ballermann volllaufen lässt. Es geht doch wirklich auch darum, ein Stück weit diesen ganzen Aspekt von Kunst und Kultur, diese Dynamik irgendwie, die da auch entsteht bei einem solchen Event, dass man das letztendlich auch entsprechend irgendwie hervorhebt. Und das ist, glaube ich, irgendwie etwas, was da momentan auch nicht passiert. Da wird halt Party, wird alles in einen Haufen geschmissen und da wird eben auch in dem Moment nicht differenziert, wo ist es eigentlich gefährlich und wo ist es eher aufgrund von Hygienekonzepten völlig in Ordnung, dass man gegebenenfalls eben Events auch macht und ansetzt. Und wie gesagt, ich bin nicht Minderheit, sondern ich bin Teil dieser Gesellschaft. Es geht im Zweifelsfall, das habe ich auch schon mal in einem Interview gesagt, ich finde es sehr, sehr bedauerlich und ehrlich gesagt auch enttäuschend, dass in unserem Land Politiker auf gesellschaftliche Gruppen den Begriff Systemrelevanz anwenden. Das ist ein Begriff, der kommt aus der Finanzwirtschaft. Und zwar ging es da darum, einfach zu sagen, es gibt große Banken und es gibt kleine Banken. Die systemrelevanten Banken können nicht pleite gehen und die kleinen Banken, naja, mal gucken, was da mit denen so ist. Die kann man auch mal gegen die Wand fahren lassen. Und es gibt tatsächlich Politiker in unserem Land mit unserer Geschichte, die diesen Begriff auf Menschen anwenden, auf die gesellschaftlichen Teile in diesem Land anwenden, die auch gerade im Zweifelsfall durch solche Lockdown-Situationen nicht unbedingt zum Besten gestellt sind. Und das finde ich schon relativ schwierig, muss ich sagen.
Es geht ja noch ein bisschen weiter, nicht? Die Baumärkte und die Shopping-Malls, die gelten als Wirtschaft und damit davor zu schützen, jetzt irgendwie unter die Räder zu geraten. Und Gastronomie, Hotellerie und der gesamte Veranstaltungs- und vor allen Dingen der Kulturbereich, das ist eigentlich das Bedenklichste, die sind auf einmal Also obwohl sie ja auch ein nicht ganz unbedeutender Wirtschaftszweig sind, wenn man sie mal alle zusammennimmt, vor allen Dingen Tourismus noch nicht zu vergessen, die werden auf einmal in die Rubrik Freizeit und Vergnügen eingeordnet und damit als verzichtbar erklärt.
Absolut. Also für mich ist das Problem, also ich finde es auch immer schwierig, dann die eine Branche gegen eine andere auszuspielen oder zu sagen, warum dürfen die und die nicht. Ich finde überall da, wo ein vertretbares, von Hygienikern, von Virologen, von Ärzten abgenommenes Hygienekonzept funktionierend umsetzbar ist, da muss normales Leben möglich sein. Und ich war gerade heute in einem Baumarkt und da muss man 2 Meter Abstand halten, da dürfen nur ganz wenig Leute rein. Das heißt, es ist ein Konzept, das funktioniert, das ist abgenommen. Und dann finde ich es auch völlig legitim, dass dieser Baumarkt offen ist. Aber genauso legitim ist es eben auch, dass ein Restaurant, was investiert hat in Plexiglasscheiben irgendwie und in Heizpilze, damit die Leute auch bei diesen Temperaturen draußen sitzen dürfen, dass die auch offen sein dürfen. Zumal wir ja gesehen haben, das sind ja die aktuellen Zahlen. Es wurde vor 2 Wochen, wurde quasi komplette Gastronomie, Hotellerie, Events, alles nochmal runtergefahren. Und dennoch ist das Infektionsverhalten ganz genau so wie vorher auch. Heißt also, dass die Infektionen nicht aus der Branche, die man runtergefahren hat, kommen können, sondern aus anderen Bereichen.
Du sprachst ja schon an, dass du also viel zu tun hast mit ganz vielen verschiedenen Leuten aus verschiedenen Berufen, die alle angewiesen darauf sind, dass Veranstaltungsstätten auch tatsächlich funktionieren. Du sprachst von deinem Tourmanager vorhin als Beispiel. Was hörst du denn jetzt so von denen eigentlich? Wie kommen die über die Runden?
Kaum. Viele von den Leuten, mit denen ich eben normalerweise im Bereich unserer Events tätig bin, die machen halt jetzt was anderes. Vom Bau über Renovierung, über Umzugsunternehmen, alles solche Sachen, in der Hoffnung, dass es eben demnächst wieder losgeht und sie eben ihr eigentliches Know-how wieder da einbringen können, wo es benötigt wird. Weil das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sind hier in Deutschland, was Veranstaltungstechnik betrifft, zum Beispiel Weltmarktführer. Es ist in der Tat so, dass die Olympischen Spiele von einem deutschen Unternehmen bestückt würden. Wir machen das alles gerade kaputt. Und das machen wir kaputt, obwohl es Hygienekonzepte gibt, die abgenommen worden sind. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber es gibt ja oft mal dieses Ding, wenn es so gefährlich ist und das sind Ansteckungsherde. Ich bin der Erste, der sagt, wisst ihr was, wenn das gefährlich ist für nur einen einzigen, dann machen wir das nicht. Da bin ich der Vernünftigste, den man sich da vorstellen kann und wahrscheinlich in dem Sinne dann noch der größte Spießer obendrein. Ich bin wirklich der Erste, der sagt, wird nicht passieren. Aber es gibt diese Möglichkeiten und wir müssen diese Möglichkeiten irgendwie auch eben auch gerade für all diejenigen ringsrum, die eben an den Events, an der Kultur, am Sport partizipieren. Und zwar nicht nur einfach irgendwie zum Spaß, sondern the livelihood dieser Leute hängt da dran. Und das muss man eben einfach auch ein Stück weit akzeptieren. Und ich kann das nur noch mal sagen, Sport und Kultur wird immer gern als Kitt als Kitt der Gesellschaft bezeichnet und das gilt jetzt eben auch genauso und wir sind Teil dieser Gesellschaft und wenn mit den steuerlichen Erlösen irgendwie der vergangenen Jahre dieses Land und die Mitbürger und wir alle letztendlich auch ein Stück weit unterstützt werden, dann gehören wir da eben genauso dazu, weil wir in den letzten 25, 30 Jahren alle genauso unsere Steuern hier gezahlt haben.
Wie geht es jungen Künstlern, die jetzt noch nicht auf 30 Jahre zurückblicken, sondern vielleicht gerade erst am Anfang stehen?
Ich möchte es mir gar nicht ausmalen. Wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich es nicht, wie es denen geht. Ich kann mir nur vorstellen, dass wenn man, wenn ich zurückdenke an meine Anfangszeit zum Beispiel, da war es eben in der Tat so, da habe ich mir überlegt, das war ja noch zu Marktzeiten, da habe ich mir überlegt, trinke ich was oder esse ich was oder warte ich bis zum Ende der Woche irgendwie, wenn diese tolle Platte, die ich unbedingt haben will, dass die, wenn die da ist und ich kaufe mir dann die Platte. Das heißt, Ich kenne durchaus die Situation, wenn man eben wirklich nicht die Möglichkeit hat, sich da irgendwie beides leisten zu können. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eben mittlerweile auch den einen oder anderen gibt, irgendwie, der sagt, okay, ich kann meine Kunst nicht weiterführen, weil ich muss heute was essen. Oder eben auch im Gegenteil zu sagen, heute ist einfach nur ein bisschen Wasser aus dem Hahn irgendwie, damit ich dann eben morgen gegebenenfalls wieder das umsetzen kann, was mich letztendlich als Menschen auszeichnet. Und das ist eben, da haben viele, viele Leute, und das ist ja auch eine Errungenschaft der vielen, vielen Jahre in unserem Land, dass wir die Möglichkeiten geschaffen haben für uns alle gemeinsam, dass man sich selbst verwirklichen kann. Ob du ein inspirierter Tischler bist, irgendwie der Spaß dran hat, diese Sachen zu machen, oder ein inspirierter Musiker oder was auch immer, all diese Möglichkeiten bestehen. Und natürlich gibt es ganz, ganz wichtige andere Bereiche, irgendwie wie die Lehrer, wie die Krankenschwestern, die Ärzte und all das. Aber wir sind eben eine Gesellschaft. Und da kann man nicht Teile rausnehmen in dem Moment, wo es nicht so läuft.
Das erwähntest du auch vorhin, dass du dich fragst, was das für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eigentlich bedeutet und für die Art und Weise, wie Gesellschaft funktioniert. Was meinst du damit genau?
Ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn eigentlicherweise die gute alte SPD ein Sammelbecken von vielen Leuten und vielen, vielen Ideen, wo es immer auch darum ging, Tendenzen in der Gesellschaft aufzugreifen und eine fairere Gesellschaft zu gestalten, von Leuten geführt wird, die jemand, der eine andere Idee hat oder vielleicht eine andere Auffassung zu den Maßnahmen im Rahmen von Covid-19 als Covidioten bezeichnet. Es geht in diesem Land schlechtweg einfach auch darum, sich auch die, und seien sie noch so wirr, die Ideen anderer Leute anzuhören. Das hat was damit zu tun, dass wir eine offene Gesellschaft sind, dass wir eine Demokratie sind. Und mit diesen Leuten muss man eben auch ins Gespräch kommen. Und wenn dann irgendwie 40.000 Leute in Berlin demonstrieren, dann kann man nicht einfach sagen, das sind alles 40.000 Idioten. Mit Sicherheit irgendwie teile ich auch nicht, was irgendwie viele dieser Leute da irgendwie vortragen. Absolut nicht. Aber es ist deren gutes Recht, das zu tun. Und als Politiker haben die Leute schlichtweg die Verantwortung, irgendwie sich das auch anzuhören, aufzunehmen und natürlich auch die Sorgen und Ängste. Das sind unsere Mitbürger, die diese Sorgen und Ängste haben. Das sind nicht irgendwelche anderen. Die gehören alle miteinander zu uns. Und insofern hat die Politik da auch die Aufgabe, letztendlich darauf einzuwirken und die Leute natürlich auch, ich sag mal, in dem Entscheidungsprozess mitzunehmen. Und natürlich gibt's dann auch welche, die sind halt mittlerweile irgendwie so, ich sag mal, abgeglitten in ihrer Gedankenwelt, dass man die nicht mehr aufgreifen kann. Aber wie gesagt, bei 40.000 Leuten, die in Berlin demonstrieren gegen die Maßnahmen, sind es im Zweifelsfall eben nicht 40.000, sondern da waren auch ganz, ganz viele Familien, die sich einfach Sorgen machen um ihre Zukunft. Und da sehe ich eben, dass in dem Moment, wo man im Ansatz die ein oder andere Maßnahme der Regierung kritisiert, sofort aufs Dach bekommt. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Interview gegeben im Spiegel, wo auch also haltloser Nonsens dann in den Kommentarspalten stand, wo ich mich echt gefragt habe, haben die das Interview überhaupt gelesen? Gibt es da auch nur im Ansatz irgendeine Form von Empathie für jemand anders als für sich selbst? Und das ist eben ein Problem, wo ich halt glaube, dass unser gesellschaftlicher Zusammenhalt und auch unsere Gesellschaft bereits massiv gelitten hat und wir eben wirklich aufpassen müssen, dass nicht noch mehr entgleitet.
Das könnte natürlich auch eine Frage von Mehrheit und Minderheit sein, weil der Mehrheit der Bevölkerung, wenn du dich umschaust, ja, die sitzen mit gesichertem Einkommen oft im Homeoffice, die haben mehr Geld, als sie sonst haben, weil sie nicht reisen können und auch manche anderen Dinge nicht machen können, für die sie normalerweise Geld ausgeben. Und wir sitzen da und fürchten sich vor der Krankheit, wie uns die ja auch allen Sorgen bereitet. Und das ist die Mehrheit der Bevölkerung. Und ich mache meine Beobachtung, komme in die Kommentare, die du gerade genannt hast, das kenne ich ja durchaus auch, dass man solche Kommentare bekommt, kommen meistens von welchen, die sich im Augenblick jedenfalls wirtschaftlich keine Sorgen machen müssen. Das könnte auch zu dieser fast schon Spaltung der Gesellschaft beitragen, dass diejenigen, die wenn man es jetzt böse sagt, im Warmen sitzen, gar nicht verstehen, dass man im Moment irgendeine andere Priorität haben kann, als den Virus zu bekämpfen.
Ja, aber es geht in dem Moment natürlich auch darum, wir sind immer sehr stolz zu sagen, wir sind eine solidarische Gesellschaft, wir sind eine Solidargemeinschaft. Dann gilt es halt letztendlich mittlerweile dann eben auch zu verstehen, dass ganz, ganz viele Leute eben nicht, um deine Begrifflichkeit aufzugreifen, im Warmen sitzen, sondern dass es dem verdammt kalt um die Nase weht. Und da gilt es halt dann eben auch gemeinsam durch die Situation zu gehen und auch Verständnis für den anderen irgendwie aufzubringen. Und das ist natürlich einfach auch ein Stück weit ein Problem. Wobei ich aber eben, das muss ich eben, kann ich mich nur wiederholen, eben auch sagen, bei dem ein oder anderen Politiker ist relativ klar nachzuvollziehen, warum er was sagt und welche politische Ambition dahinter steckt. Und insofern entsteht dann eben auch so ein Klima irgendwie, wie wir es haben. Und sicherlich ist der Begriff Mehrheit, Minderheit in dem Moment auch sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, wir sind eigentlicherweise ein demokratisches, solidarisches Land. Und da sollte eigentlich keiner hinten überfallen. Und ich kann mich erinnern, wie Altmaier und Scholz am Anfang sagten, es wird keiner hinten überfallen, es wird keinem wirklich schlechter gehen. Das Problem ist, das ist sehr ambitioniert und was gemacht worden ist, hat auch ganz, ganz viele in die richtige Richtung gebracht, gar keine Frage. Und ich bin dankbar für jede Unterstützung, die da ist. Aber das Problem ist eben wirklich auch ein Stück weit, ich möchte gar keine Unterstützung haben, ich möchte wieder arbeiten dürfen. Und durch die Tatsache, dass ich wieder arbeite, eben all die Leute, die auch ein Stück weit daran hängen, dass ich arbeite, wieder unterstützen können und die Leute ihren Lebensunterhalt irgendwie auch bestreiten können.
Viele von uns hoffen, und ich schließe mich da an, dass das nicht mehr lange dauert, bis das soweit ist und dass wir durch diese Zeit dann auch jetzt schnell hindurchkommen und dass sich dort auch da so manche wieder solidarischer zeigen, als das vielleicht derzeit der Fall ist. Paul, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich darf dir ganz, ganz herzlich danken für dieses spannende Gespräch.